Unser Predigtext für den heutigen Sonntag ist einer der wenigen, die ein Pfarrer normalerweise nur einmal im Leben predigt. Das letzte Mal wurde dieser Text vor 30 Jahren aufgerufen. Das liegt daran, dass es immer ein sehr frühes Osterfest braucht, damit es einen 22. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest gibt. Philipper 1, Vers 3 bis 11. Ich beginne aber ab Vers 1 und möchte gewissermaßen aus dem Brief auch die Anrede den Absender nicht auslassen. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Und dann macht man den Brief auf. Der Brief beginnt natürlich mit einem Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Ursprung des sogenannten Katzelgrußes. Denken Sie vielleicht das nächste Mal daran, mein Kollege Werk verwendet ihn, glaube ich, öfter als ich. Es ist, als würde er einen Briefumschlag aufmachen und Ihnen das zitieren. Und nun geht es weiter. Ich danke meinem Gott, schreibt Paulus, so oft ich euer gedenke. Was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freude. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Als wir in dieser Woche mit dem Kirchengemeinderat zusammensaßen, wählte ich unseren Bibeltext als Andachtsimpuls. Und zwar nicht, um einen kleinen Vortrag darüber zu halten, sondern von den Kirchgemeinderäten zu hören, welche Anliegen und Themen denn ich aus diesem Abschnitt aufgreifen sollte. Auch das kann mal eine KGR-Entscheidung werden. Drei Stichworte sind entstanden, die ich nun predigen werde. Begeisterung und Dankbarkeit für die Gemeinde Jesu. Der wird es auch vollenden. Die Liebe kann aber noch wachsen. Paulus überschlägt sich hier ja geradezu vor Begeisterung und das ausgerechnet im Gefängnis. In der Antike und dann auch noch im Mittelalter waren ja die Gefängnisse keine Strafanstalten, sondern sie hatten eigentlich nur zwei Aufgaben. Entweder wurde im Gefängnis jemand festgehalten, weil er ein Feind war, von dem man Lösegeld erpressen konnte. Oder man kam ins Gefängnis, bis einem der Prozess gemacht wurde. Es war also dann eine Untersuchungshaft. Und die konnte manchmal ganz schön lange dauern. Und es handelte sich auch sehr oft bereits um eine Todeszelle, weil der Tag der öffentlichen Hinrichtung auf irgendeinem Volksfest mal wieder platziert war, um eine möglichst große abschreckende Wirkung zu erzielen. Oder schlicht, weil man diese Hinrichtung als Darbietung für eine sadistische Masse von Menschen verwenden wollte. Wenn Paulus im Gefängnis saß, dann war das immer verbunden mit der offenen Frage, welches Ende er jetzt nehmen würde. Lösegeld, davon war wohl nicht die Rede. Entweder ein Freispruch oder eine der üblichen Strafen mit dem Stock oder mit der Peitsche, mit dem Brandeisen oder eben auch mal direkt mit einem jener Hinrichtungswerkzeuge. Und ausgerechnet in einer so düsteren Lage fängt Paulus an, Gott zu loben. Die Historiker nehmen an, dass er jetzt gerade im Gefängnis von Ephesus saß. Und er schrieb seinen Brief, den er wie auch immer aus dem Kerker herausschmuggeln konnte, nach Philippi. Also zu den Christen, ausgerechnet an jenen Ort, wo er auch schon mal im Gefängnis saß. Sie kennen sicher die Geschichte, wie Paulus zusammen mit seinem Freund Silas dort laute Loblieder anstimmte und dadurch die Ketten sprengte und die Mauer zum Wackeln brachte, sodass sie frei kam. Natürlich war es Gott selbst, der sie auf wunderbare Weise herausgeholt hat, so nachzulesen in der Apostelgeschichte 16. Wenn man jene Geschichte von Paulus und Silas in Philippi sich vor Augen hält, wird einem klar, dass Gott offensichtlich Gefallen daran hat, wenn Menschen in einer dunklen Gefängniszelle oder in einem anderen dunklen Lebensstunden anfangen, ihn zu loben. Also nicht nur auf die Mauern und die Ketten zu sehen, die ihr Leben gerade bestimmen, sondern schon gewissermaßen durch sie hindurch in den Himmel zu schauen. Das ist nur ein Hinweis, auch im Blick auf unsere neuen und auch alten Anbetungslieder. Lieder, die immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt sind, sie hätten doch so wenig mit unserer Lebenssituation hier und jetzt zu tun. Die Lieder klammern oft aus, wo wir angekettet sind von Leid und Sorge. Ja, das ist auch ein Nachteil von ihnen, aber zugleich auch ihre große Chance. Denn in diesen Liedern lobt die Gemeinde ihren Gott gewissermaßen durch die Gefängnisdecke unseres manchmal düsteren Alltags hindurch dringen die Loblieder vor bis zum Thron Gottes. Das Gefängnis in Philippi hat die Loblieder von Paulus und Silas gehört und ist anschließend in sich zusammengestürzt. Und das Gefängnis in Ephesus hat einen Paulus erlebt, der Gott lobt für das Wunder, eine Gemeinde berufen und erwählt zu haben. Ich möchte Sie einladen, heute Morgen das Gleiche zu tun wie Paulus. Beginnen Sie doch Gott für unsere Gemeinde zu danken. Bemerkenswert ist, dass Gott seine Adressaten ganz schlicht als die Heiligen anspricht. Und er meint damit das ganz normale Gottesvolk. Sie erinnern sich an die Anrede von vorhin, an die Heiligen in Philippi. Und dazu übrigens auch noch die Bischöfe und Diakone. Machen wir es doch genauso. Sehen wir einander an als die Heiligen. Gemeint ist als die von Gott durch das Kreuz Jesu Christi versöhnten. Die Befreiten. Als seine erwählten Söhne und Töchter. Und wie wäre es, wenn wir uns so neu mit den Augen von Paulus betrachten würden, dann voller Freude über das Handeln Gottes an dem anderen. Und zwar über das, was er schon getan hat. Natürlich, wir sind alle richtig gut darin, nicht mit Freude, sondern mit viel Ärger das zu sehen, was Gott gefälligst am anderen noch tun sollte und verändern sollte. Das gibt es auch. Aber nicht als erstes. Wir sind Heilige, schreibt Paulus. Wussten Sie, was Heilige sind? Im katholischen Religionsunterricht soll mal ein Schulbub gefragt worden sein: Was ist denn ein Heiliger? Und der kleine Junge wusste gleich eine Antwort. Ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Der Kerle hat natürlich bunten Bilder, die Glasfenster in seiner Kirche gedacht, wo die traditionellen Heiligen abgebildet waren. Aber ich bin sicher, auch Paulus wäre mit seiner Antwort einverstanden gewesen. An die Heiligen in Philippi, nicht weil ihr so rein und perfekt und vorbildlich seid ihr Heilige, sondern weil Gottes Licht auf euch scheint. Und dann hoffentlich auch durchscheint. Vorhin sagte ich, danken Sie mehr für unsere Gemeinde, für die Gemeinde als Ganze und für die einzelnen Menschen, die Ihnen in dieser Gemeinde begegnen. Und noch eine zweite Anregung möchte ich geben, ganz im Sinn des Philipperbriefes: Wenn Sie das nächste Mal mit dem Auto über Land fahren, sprechen Sie doch einfach mal ein kurzes Dankgebet jedes Mal, wenn Sie irgendwo einen Kirchturm sehen oder ein anderes Zeichen, dass es Christen gibt in jenem Ort, an dem Sie gerade vorbeifahren. Und Sie werden staunen, wie gut das tut, sich auf diese Weise auch mal innerlich mit der überörtlichen Gemeinde Jesu zu verbinden. Begeisterung und Dankbarkeit, das ist das Erste. Und das Zweite, der wird es auch vollenden. Paulus nennt hier ja gleich vorweg das Wichtigste, die Gemeinschaft am Evangelium. Er dankt Gott für die Bewahrung dessen, was er in Philippi begonnen, und zugleich ist er voller Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das Gute werden, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Um diesen Satz richtig zu verstehen, verwende ich eine ganz einfache Grafik. Mit einem Pfeil, der einen Anfang und ein Ende hat, genauer gesagt eine Vollendung. Denn es geht um nichts Geringeres dabei als um das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Paulus sagt, Gott hat seinen Heilsweg mit euch begonnen und er wird auch dafür sorgen, dass er vollendet wird. Was sagt er damit? Und was sagt er nicht? Paulus sagt nicht: Hey, ich glaube an euch, ihr kriegt das hin. Das wird schon gut gehen mit euch als Gemeinde. Er ist kein Motivationstrainer und auch kein Berufsoptimist, sondern er ist ein Realist. Er weiß sehr genau, wie holprig und kurvig der Weg einer Gemeinde ist. Und er weiß auch, wie oft wir einander enttäuschen und wie oft wir auch Gott enttäuschen. Das gute Werk, wie er es nennt, also das, was er in uns angefangen hat, meint nicht einen Wachstumsprozess im Sinne einer immer besser werdenden Persönlichkeit, die dann irgendwann zum idealen, perfekten Christenmenschen heranreift. Nein, es geht an dieser Stelle nicht um das, was oft als Heiligung bezeichnet wird, also um einen Veränderungsprozess hin zum Guten. Hier ist nicht die Heiligung, sondern die Teilhabe am ewigen Heil gemeint. Das gute Werk steht nämlich parallel zur Gemeinschaft am Evangelium. So wie auch der erste Tag und das Anfangen parallel zueinander steht. Da muss man auf den Text schauen. Das gute Werk und die Gemeinschaft am Evangelium meinen dasselbe, nämlich dass Gott handelt, dass er am Werk ist, wenn wir eingebunden werden in die Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft, die begründet ist eben im Evangelium. Im Evangelium von Jesus Christus. Gott hat gehandelt, als er uns in das Heil eingebunden hat, das Jesus Christus eröffnete. Und derselbe Gott wird es auch hinausführen. Man kann es auch anders ausdrücken: Er wird doch keinen wieder fallen lassen, den er einst zu sich gerufen hat. Er wird doch niemanden vergessen, dessen Namen er längst ausgesprochen hat. Und was meint er mit dem Anfang? Natürlich die Bekehrung, würden viele sagen. Ja, Paulus, ist das ja auch wichtig, dass wir bewusst Ja zu Jesus Christus sagen. Aber der eigentliche Anfang liegt für Paulus immer im Heilsgeschehen. Also in der Menschwerdung Gottes an Weihnachten. Im Kreuz und in der Auferstehung Jesu. In der Versöhnung, die hier geschehen ist. Und zwar ein für alle Mal. Das ist der Anfang, von dem wir leben. Also wir leben nicht nur von unserem Ja zu Gott, sondern wir leben von Gottes Ja zu uns, dass er damals zunächst den Hirten auf dem Feld von Bethlehem und dann schließlich über den ganzen Globus ausgesprochen hat, als unser Herr am Ostermorgen den Tod besiegt hat. Paulus sagt, was Gott begonnen hat, wird er auch vollenden. Und ihr braucht keine Angst mehr haben, dass euer Leben in nichts enden könnte. Er wird das große Ja, das er über euch ausgesprochen hat, nie wieder zurücknehmen. Und einige Jahre später wird ein anderer es so formulieren, lasst uns doch aufsehen auf Jesus Christus. Gemeint ist Wegsehen von uns selbst. Wegsehen von jener religiösen Nabelschau, wo man immer darüber nachdenkt, reicht es denn jetzt mit meiner Frömmigkeit? Bin ich denn beständig und treu genug? Lasst uns aufsehen auf Jesus Christus. Er ist der Anfänger, der Beginner und der Vollender des Glaubens. Und wie ist das mit der Heiligung? Mit den Veränderungs- und Reifungsprozessen, die wir hoffentlich durchmachen sollen, die kommt auch vor. Und ich werde gleich den Abschnitt überspringen, wo Paulus zunächst nochmals auf eine sehr bewegende, sehr persönliche, geradezu intime Weise seine Liebe, seine Verbundenheit zur Gemeinde in Philippi zum Ausdruck bringt. Nein, ich komme jetzt gleich auf das dritte Stichwort, was wir im Kirchengemeinderat entdeckt haben. Ich sage es mal so, da ist noch Luft nach oben. Die Liebe kann noch wachsen. Und Paulus dankt nicht nur für die Gemeinde, er betet auch für sie. Und zwar jetzt geht es um eine Erfahrungsdimension des Glaubens. Ich werde immer wieder angesprochen und darum gebeten, ich soll mehr doch darüber konkret sprechen, welche Auswirkung der Glaube auf unsere Lebenserfahrung hat, wie sich Gott in unserem Leben zeitigt, was er an uns wirkt und wie wir ihn dann auch erleben können. Paulus setzt hier in seinem so dichten Eröffnungskapitel des Philipperbriefs ganz klar den Akzent auf die Liebe. Sie soll reifen und reicher werden, wachsen und groß werden. Ja, wir können das so sagen. Die wichtigste Erfahrung, die Menschen durch den Glauben machen, ist neben der wohltuenden Hoffnung, von der vorhin ja die Rede war, der Hoffnung, dass er vollenden wird, was er begonnen hat. Neben der Hoffnung ist das wertvollste Geschenk, andere lieben zu können. Und wer liebt, muss von sich selbst wegschauen und den anderen entdecken. Und wer hofft, schaut von sich selbst weg und entdeckt Christus und sagt, er ist der Vollender. Und da ist tatsächlich noch was drin, noch was in Bewegung. Da darf noch was wachsen in der Gemeinde Jesu, in Philippi wie auch in Gomering. Und Paulus tut gut daran, dafür zu beten, dass die Liebe reicher werde und wir sensibler werden, einander mit offenem Blick wahrzunehmen und zu erkennen. Und uns auch in unserem Handeln richtig zu entscheiden, indem wir prüfen, was das Beste sei. Der Apostel nennt diesen Reifungsprozess der Heiligung eine Frucht, die wachsen kann. Eine Frucht der Gerechtigkeit, also etwas, das durch den Zuspruch des Evangeliums an uns entsteht und reift wie eine Blüte und dann schließlich als reife Frucht essbar ist, schmeckbar ist, spürbar ist. Niemand soll sagen, das Evangelium würde Menschen nicht verändern. Und darum wollen wir Gott auch bitten. wie Paulus, möglichst jeden Tag.